Vor einigen Jahren lebte in Amerika ein Mann mit dem Namen Doug Melland. Und Doug Melland lag es sehr auf dem Herzen, die Bibel in die Welt zu bringen. Die Bibel Menschen und Völkern zur Verfügung zu stellen, die sie in ihrer Sprache noch nicht haben. Und so fand Doug die Wycliffe Bibelübersetzer, meldete sich mit seiner Frau dort zusammen an und sie beide reisten nach Brasilien. Und in Brasilien im Urwald gab es den Stamm der Fulneo. Und diese sind eigentlich den Außenseitern nicht sehr offen gegenübergestellt. Und er und seine Frau hatten lange Mühe, dort Fuß zu fassen. Zuerst war er dort bekannt in dem Stamm als der weiße Mann. Und wie man vielleicht schon so ein bisschen hören kann, ist das kein Lobtitel oder kein guter Titel, den er sich da erarbeitet hätte. Aber er ist dran geblieben mit seiner Frau. Und er hat Liebe ihnen erwiesen und er hat angefangen, die Sprache zu lernen. Und irgendwann konnte er ihre Sprache sprechen und die Menschen waren total erstaunt darüber, dass jemand sich so viel Zeit nehmen würde, so viel Kraft und Energie dafür aufwenden würde, nur um deren Sprache zu lernen und um ihnen eine Botschaft zu bringen. Und das hat ihm einigen Respekt verschafft, vor allem unter den Männern. Und dann hieß er irgendwann der ehrenwerte Weiße. Er war schon mal einen Schritt weitergekommen. Aber da noch nicht genug. Er hat angefangen, weiter die Kultur kennenzulernen, die Feinheiten in dem Umgang mit Menschen kennenzulernen. Er hat Freundschaften geknüpft und er hat weiter und weiter die Liebe Gottes geteilt. Und er hat auch kennengelernt, was es für eine Hierarchie in diesem Stamm gibt. Ja, dass es die Männer gibt, die Frauen sind ein bisschen abgesondert und die Kinder, die haben eigentlich noch gar nichts zu sagen. Sie müssen noch lernen. Und so ist er irgendwann Teil des Stammes geworden mit seiner Frau und so hieß er dann irgendwann der weiße Indianer. Und dann geschah eines Tages etwas, was Doug wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätte, dass das etwas ändern würde. Eines Tages ist ein Junge durch das Dorf gerannt und ist gestolpert und hat sich ungünstig den Fuß verletzt. Und dann ist Doug hingegangen, er hat den Schrei von dem Jungen gehört, er ist hingegangen, hat sich niedergekniet, hat ein bisschen Wasser genommen und hat versucht, einfach den Fuß ein bisschen zu waschen, um zu sehen, was da dreckig ist. Und die Männer um ihn herum haben das gesehen, dass ein weißer Mann seine Knie in den Dreck setzt, um ein Kind den Fuß zu waschen. Und das hat ihm unglaublichen Respekt verschafft. Und dann hieß er der Mann, den Gott uns gesendet hat. Und wenn ihr an diese Geschichte denkt, ja, dann denkt ihr vielleicht auch an die Begebenheit mit Jesus. Wie er im Obergemach war mit seinen Jüngern und wie auch er die Füße gewaschen hat von den Jüngern und gesagt hat, das ist mein Beispiel. Und ihr sollt ebenso tun. Und wenn wir noch ein bisschen weiter uns in dieses Obergemach, wir haben ja vor kurzer Zeit erst Ostern gehabt, hineindenken, ja, wenn wir uns vorstellen, diese Jünger, die darum gestritten haben, wer wohl der Größte im Himmelsreich sein würde. Und Jesus, er wusste, wohin er gehen würde. Und ich liebe es, wie Johannes das beschreibt im Evangelium. Ich lese das kurz vor. In Johannes 13, da beschreibt Johannes, was Jesus gedacht hat in dem Moment, bevor er den Jüngern die Füße gewaschen hat, die gerade so voller Stolz waren und voller Selbstsucht. Da schreibt Johannes, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz, umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und dieser Akt der Liebe, den Jesus damals in diesem Obergemach getan hat, hatte auch eine transformierende Kraft. Denn wir wissen, dass Johannes, er war als der Donnersohn bekannt. Ja, derjenige, der Feuer vom Himmel regnen lassen wollte, um ein ganzes samaritanisches Dorf zu vernichten, nur weil sie Jesus kein Bett angeboten haben. Und heute kennen wir Johannes als den Apostel der Liebe. Und diese Geschichten, diese beiden Zeugnisse, die wir hören, stellen auch Herausforderungen und Fragen an uns. Sind wir bereit, uns zu erniedrigen? Sind wir bereit, auch selbst Dinge zu opfern? Nicht nur materiell, sondern sind wir auch bereit, unseren Stolz zu beugen? Und sind wir Teil unseres Geldes, unserer Zeit, unserer Kraft und Energie zu geben für andere aus Liebe? Und dann fragt sich vielleicht, was ist denn, warum müssen wir überhaupt lieben? Sollen wir überhaupt lieben? Was ist der Platz, was bedeutet Liebe überhaupt und wie wichtig ist die Liebe? Und ich habe schon von diesem Apostel der Liebe gesprochen, zu dem werden wir uns heute wenden, wie ihr schon seht. Schlag gerne mit mir zusammen auf, Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, zu 1. Johannes. Und da wollen wir heute uns in das 4. Kapitel begeben und weiterschauen, was Johannes uns mitgeben möchte. Und Johannes heißt nicht umsonst Apostel der Liebe. Allein in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, nennt er das Wort im Substantiv oder als Verb insgesamt 27 Mal. 27 Mal kommt in irgendeiner Art und Weise Liebe vor. Und wir haben bereits im 1. Johannesbrief zwei Stellen gehabt, an denen diese Bruderliebe vorkam. Und wir haben das bereits zweimal behandelt. Und jetzt kommt erneut diese Herausforderung für uns und der Test. Was ist Liebe und liebst du deinen Bruder? Ja, wir haben schon festgestellt, dass es nicht einfach ist, deinen Bruder zu lieben. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, warum soll ich meinen Bruder lieben? Warum will Gott überhaupt, dass ich meinen Bruder lieben soll? Und habe ich vielleicht irgendwelche Ausreden, um es nicht zu tun, weil es ja doch manchmal sehr schwer ist? Und Christian hat schon angekündigt, das wäre eine sehr lange Predigt, wenn wir den ganzen Text machen würden. Deswegen Entwarnung, ja, es gibt nur Römisch 1 dahinter. Das heißt, nächste Woche schauen wir uns Römisch 2 an. Insgesamt in diesem ganzen Abschnitt gibt es 6 Gründe, warum wir unseren Bruder lieben sollen. Und heute schauen wir uns 3 an. Der erste Grund, warum du deinen Bruder lieben sollst, ist, weil es deiner Natur entspricht. Das ist, wer du bist, deine Identität. Das sind die Verse 7 bis 8. Dann schauen wir uns an den Grund, weil es dir, also weil die Liebe dir widerfahren ist. Das sind die Verse 9 bis 10. Und als letztes, weil du es schuldig bist. Das ist Vers 11. Wir werden also heute nur die Verse 7 bis 11 uns anschauen können und dort hineinschauen, warum wir unseren Bruder lieben sollen. Also lasst uns zusammen diese Verse nun lesen und diesen Teil beginnen. Dort heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Und hier die wichtigen und gravierenden Worte, denn Gott ist Liebe. Johannes leitet diesen Text, den wir heute haben, mit diesen Worten ein. Geliebte, lasst uns einander lieben. Und das müssen wir verstehen. Das ist der Leitgedanke für den gesamten Abschnitt. Für den gesamten Text geht es darum, dass du deinen Bruder lieben sollst. Und es, wenn wir die Worte nochmal genau uns anschauen, es ist kein Knüppel, den Johannes jetzt hier rausholt, um uns zu schlagen, um uns zu hauen, um diesen Imperativ auszuschreien, ja, liebe jetzt deinen Bruder. Sondern er fängt an mit Geliebte. Ja, das ist ein ermutigendes, ein zärtliches, lasst uns einander lieben. Das ist der Leitgedanke und der Leitfaden, den Johannes uns hier gibt. Dann fragst du vielleicht, na, aber ist nicht eigentlich viel wichtiger, dass wir Gott lieben, anstatt unseren Bruder? Ist das nicht vielleicht viel größer und viel wichtiger? Und die Frage ist sehr gut und die Frage werden wir uns nächste Woche nochmal im Detail anschauen. Aber heute werden wir vor allen Dingen sehen, warum diese Bruderliebe so wichtig ist. Und er gibt uns den Grund, ja, warum wir einander lieben sollen. Denn die Liebe ist aus Gott. Und auch das ist irgendwie sehr abstrakte Art und Weise, so möchte man fast sagen, typisch Johannes, sehr einfache Worte, Worte, mit denen wir alle was anfangen können, aber Worte, die doch sehr tief gehen und die uns sehr viel erklären. Liebe ist aus Gott. Was bedeutet das? Zum einen ist Gott derjenige, der Liebe definiert. Ja, heutzutage hören wir von Hollywood und von den Medien und von was auch immer, die uns erzählen wollen und die uns sagen wollen, was Liebe ist und wie Liebe aussieht. Aber Gott hat diese Welt geschaffen und er hat Raum und Zeit geschaffen und er ist auch derjenige, der Liebe definiert. Und dabei ist er nicht nur derjenige, der irgendwie sagt, was Liebe ist, sondern er beschreibt es. Und es ist auch nichts etwas, was über ihm ist, was ihm diktiert, was er zu tun hat. Es ist nicht, dass die Liebe Gott ist, sondern Gott ist die Liebe. Und was genau diese Liebe beschreibt, sehen wir in dem zweiten Grund später. Aber zunächst müssen wir verstehen, dass aus Gott heraus auch die Liebe kommt. Ja, sie strahlt aus ihm heraus. Und es ist alles, was er tut, ist in Liebe. Alle seine Handlungen, alles, was er denkt und wie er agiert in Raum und Zeit, ist von Liebe gedrängt und ist von Liebe ausgehend. Und dann sagt er weiter, jeder, der liebt, ist aus Gott. Und jetzt könnte man den Trugschluss machen und sagen, aha, das heißt, alles, was ich tun muss, um gerettet zu sein, ist einfach nur liebevoll zu sein. Ja, dann melde ich mich an bei der Caritas oder bei einer anderen Wohltätigkeitsorganisation und werde mein ganzes Leben lang nur opfern und nur dienen und werde nur diese Dinge tun und dann bin ich ja aus Gott. Bei Johannes müssen wir immer sehr aufpassen, dass wir Verse nicht rausnehmen, einzeln darstellen und sagen, das ist es. Johannes denkt sehr viel im Kontext. Und wir haben bereits gesehen in 1. Johannes 3, 23, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Ja, also es ist nicht so, dass Liebe allein alles bewirken würde oder dass Liebe allein bedeutet, dass wir in Christus sind. Aber es ist Glaube und der Liebe. Und jetzt fragst du vielleicht, aber ist das nicht manchmal merkwürdig, wenn wir sagen, naja, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren? Sehen wir nicht manchmal Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind und die eigentlich noch so viel mehr lieben? Und oft werden ja Christen auch kritisiert, ja, dass sie lieblos wären oder dass andere Menschen noch viel, viel liebevoller sind. Und deswegen die Frage auch vielleicht, ja, warum ist denn Liebe auch ohne Gott oder ohne Glauben möglich? Zum einen sind wir geschaffen im Bilde Gottes. Auch wenn wir durch die Sünde nicht mehr ganz diesem Bild entsprechen, auch wenn wir durch die Sünde verdorben sind, haben wir dennoch können wir diese Eigenschaften auch noch widerspiegeln. Und auch durch die allgemeine Gnade, die Gott uns schenkt, können wir auch dankbar sein, dass wir immer noch, auch wenn Menschen nicht Gott kennen, dass wir auch einander lieben können, dass wir auch einander diese Liebeserweise bringen können. Aber diese Liebe, die beschreibt, dass wir Teil von Gott sind, ist auch unbedingt gerichtet auf Gott hinzu. Und der eigentliche Test, den Johannes uns hier gibt, in diesem Brief und in diesem Abschnitt hier, in diesem Test der Liebe, ist Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Und das hier ist auf jeden Fall ein sehr guter Test. Denn wenn wir sagen und wenn wir meinen, wir sind Teil der Gemeinde und wenn wir sagen, dass wir an Christus glauben, aber die Liebe nicht haben, dann müssen wir uns große Sorgen machen. Und wie in den anderen Tests auch, sehen wir, dass Liebe hier ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium ist. Heißt, wir brauchen Liebe unbedingt, um bestätigen zu können, dass wir Teil der Gemeinde sind. Aber Liebe allein reicht nicht aus, um zu sagen, dass wir in ihm sind. Deswegen gibt Johannes uns ja auch so viele Tests und unter anderem auch diesen Test der Liebe hier, um zu erkennen und bestätigen zu können, dass wir in ihm sind. Und jetzt kommen wir noch zu diesen großen Worten hier, denn Gott ist Liebe. Diese Struktur kennen wir von Johannes unter anderem, auch in anderen zwei Beispielen. Im Evangelium von Johannes hat er in Kapitel 4, 24 gesagt, Gott ist Geist. Ja, und das damit begründet, dass alle, die Gott anbeten wollen, im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Also in diesem Aussage Gottes Geist geht es mehr so um seine physischen Eigenschaften, dass er eben nicht Teil dieser Schöpfung ist, dass er nicht materiell ist, dass er nicht hier gebunden ist, sondern dass er ewig ist und dass er geistlich ist. Dass er eben nicht angebetet werden kann als Statue, sondern dass er im Geist angebetet werden muss. Aber erinnert ihr euch aus dem Johannesbrief, wo wir noch was gehört haben, was Gott ist? Im ersten Kapitel hatten wir gehört von Johannes, Gott ist Licht. Und was hatte das denn zu bedeuten, dass Gott Licht ist? Einerseits, dass er uns Leben gibt, dass er uns geistliches Leben gibt, dass wir Dinge sehen und verstehen können und dass wir ewig auch gerettet sein können. Aber vor allen Dingen hat Gott es Licht bedeutet, dass Gott heilig ist. Er ist heilig. Und dabei ist diese Heiligkeit nicht ein abgekapseltes eigenes Konzept, was er hat, ja, so wie Gnade, sondern alles, was er tut, ist heilig. Heilige Gnade, heiliger Zorn, heilige Liebe. Und genau diesen selben Art und Weise, wenn er sagt, oder diese generelle Aussage macht, Gott ist Licht, können wir das auch übertragen auf Gottes Liebe. Ja, auch Liebe ist keine eigene, abgekapselte Eigenschaft von ihm, sondern alles, was er tut. Ja, wir hatten schon gelesen, Liebe ist aus Gott. Alles, was er tut, wie er agiert, wie er handelt, ist in Liebe. Ja, seine liebende Gnade, seine liebende Gerechtigkeit und auch seine Souveränität übt er in Liebe aus und seine Allmacht. Und wir sehen auch, dass genauso wie Gott Licht ist, das heißt heilig ist, wir von Petrus wissen, dass Petrus gesagt hat, seid heilig, denn wie Gott heilig ist, sondern wir, sagt Johannes uns jetzt im Prinzip, liebt, so wie Gott Liebe ist. Ja, es ist, wie gesagt, eines seiner Hauptmerkmale. Und dabei ist er nicht der Liebe unterstellt, dass die Liebe ihm diktiert, wie er es tut, sondern es ist sein Wesen. Und er beschreibt Liebe und alles, was er tut, ist in Liebe. Und wir sehen auch dieses Beispiel der Liebe und die Auswirkung dessen in der Dreieinigkeit selbst. Jesus hat gebetet im Garten: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, also alles, was er tut, fließt aus dieser Liebe in der Dreieinigkeit. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Moment, in Vers 7 hast du noch was ganz Wichtiges übersprungen. Ja, wir haben ja gesagt, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Denn einerseits haben wir jetzt irgendwie noch nicht so richtig die Verbindung hingekriegt zwischen Geliebte, lasst uns einander lieben, und Gottes Liebe. Denn er sagt ja, denn die Liebe ist aus Gott. Ja, wie kommen wir denn dazu, dass wir überhaupt lieben können? Wie kommen wir denn dazu, dass wir diese Möglichkeit haben? Und die Verbindung zwischen dem Auftrag zu lieben und dass Gott Liebe ist, ist unsere neue Geburt. Und deswegen ist es diese Tatsache, es ist unsere Natur. Wir sind aus Gott geboren, oder? Sagt der Jesus in Johannes 3, dass jeder, der von Neuem geboren ist, ist aus dem Geist geboren. Wir sind Teil seiner Natur. Und in 2. Korinther 5, 17 sagt Paulus auch: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und so sind wir eben Teil dieser neuen Natur. Wir sind Teil göttlicher Natur. Und so wie Gott Liebe ist, müssen wir eben auch Liebe sein. Und hier ist es jetzt auch ganz wichtig zu verstehen. Johannes gibt kein Gesetz. Es ist nicht, okay, du bist jetzt eine neue Geburt, du bist eine neue Kreatur, deswegen hast du jetzt einen neuen Gesetzeskatalog. Sondern es ist nicht präskriptiv, sondern es ist deskriptiv. Johannes beschreibt, wie ein Christ aussieht. Es kommt aus ihm heraus, weil es seine Natur ist. Ja, du sollst auch lieben, aber nicht, weil du Liebe in dir hast, sondern weil Gott dir diese Liebe schenkt in seiner neuen Natur. Und das ist eine unglaubliche Ermutigung für uns, auch zu verstehen, dass wir uns nicht anstrengen müssen und dass wir uns nicht irgendwie selber knebeln müssten, um Liebe zu erzeugen, sondern dass wir auf ihn schauen können, auf den, aus dem Liebe kommt, dass wir ihn sehen und dass wir aus seiner Liebe getränkt andere lieben können. Also dieses Bild ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass so wie die Liebe von oben zu uns kommt, so die Liebe auch weitergeht. Ja, dass sie nicht getrennt ist von oben, sondern durch unsere neue Geburt dürfen und können wir lieben. Ja, die Werke des Fleisches, oder das Fleischliche, was quasi wir sind ohne die Rettung, all das bringt keine Liebe hervor, sondern nur Selbstsucht und Prahlerei. Aber aus der Frucht des Geistes, in Galater 5, 22, was ist das Erste aus der Frucht? Liebe. Und diese Frucht haben wir bekommen und diese Frucht reift auch in uns heran. Und so dürfen wir das verstehen, dass diese Liebe von Gott kommt und dass sie sichtbar werden kann durch unsere neue Natur, durch unsere neue Schöpfung, die wir sind. Das heißt, wir müssen unseren Blick weg von uns selber richten. Unseren Blick weg selber von uns versuchen, einen anderen zu lieben und uns irgendwie so doll anzustrengen, sondern unsere Liebe auf Gott zu richten. Und das klingt irgendwie immer so blumig, aber das ist auch genau das, was Johannes macht. Denn er gibt uns jetzt den zweiten Grund, warum wir einander lieben sollen. Er sagt, weil es dir widerfahren ist. Weil dir Liebe widerfahren ist. Lass uns dazu sehen, die Verse 9 und 10. Da heißt es: Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Dieses Geoffenbart meint nicht einfach nur, es ist historisch passiert und wir können Geschichtsbücher aufschlagen und über Jesus lesen oder wir können die Bibel und die Evangelien aufschlagen und über Jesus lesen, sondern es ist mehr ein Manifestiertsein dessen, was die Liebe Gottes ist. Es ist ein plastisches Bild und eine Darstellung, die Gott wirklich in der Geschichte getan hat, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und wenn du Teil seiner Familie bist. Wenn du Teil der Gemeinde bist, dann ist es auch nicht so, dass es einfach nur irgendwie da ist und wir es angucken, sondern es ist dir passiert. Alles das, was am Kreuz und alles das, was in Jerusalem damals passiert ist, ist passiert für dich und ist wirksam für dich heute. Diese Liebe, sie ist persönlich. Diese Liebe, sie geht direkt an jeden Einzelnen von uns. Und so beschreibt es auch Paulus in Galater 2,20. Da sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, also er selber, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und so auch für dich, wenn du Teil von ihm bist. Das ist eine historische, greifbare Realität, die er uns persönlich direkt geoffenbart hat. Und jetzt schauen wir uns noch an. Er sagt ja, darin besteht die Liebe. Worin besteht die Liebe? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Johannes führt uns jetzt hier ein bisschen durch eine Definition von Liebe. Er gibt uns jetzt verschiedene Punkte und zeigt uns, schaut, so hat Gott euch geliebt und das ist Liebe und so liebt einander. Und lass uns das jetzt anschauen. Also als erstes der eingeborene Sohn. Also wir sehen, dass der Vater sich entschlossen hat, dass der Vater sich entschieden hat, uns aus unserer Sünde zu retten und uns zu befreien. Und er schickt nicht einfach nur irgendwas. Er schickt nicht einfach irgendwie irgendwas, was er nochmal schafft und dann hinschickt und opfert, sondern er schickt seinen einzigen Sohn. Ja, eingeboren ist für uns vielleicht ein bisschen altertümliches Wort, aber es beschreibt einfach die Einzigartigkeit von Jesus. Es beschreibt, wie er kostbar ist und wie es nichts anderes außer ihm gibt, was Gott hätte senden können. Und es ist nicht nur die Liebe des Vaters, den Sohn zu senden, es ist auch die Liebe des Sohnes, gesendet zu werden, beziehungsweise zu gehen. Und was ist die Absicht? Was ist das Ziel dahinter? Damit wir durch ihn leben sollen. Also Liebe entscheidet sich und Liebe ist aber auch dient oder Liebe agiert, um andere zu segnen, um anderen zu helfen, um anderen etwas Positives zu geben. Und für uns war es dramatisch. Ja? Wir waren dem Tod verfallen nach Epheser 2. Und wir können nun in ihm leben. Und wir dürfen nun in ihm leben. Und jetzt kommt noch ein gravierenderer Punkt. Wenn er jetzt weiter sagt in Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Sondern was? Was haben wir gemacht? Wir haben Gott nicht geliebt, sondern gehasst. Ja, wir alle ohne Christus, wir wollten einfach unser eigenes Königreich bauen. Wir wollten nichts hören von irgendwie geh raus und halt die 10 Gebote und liebe den Nächsten. Wir wollten einfach uns selber dienen. Ja, wir wollen alles behalten, was wir haben, unser eigenes Zeug. Und wir wollen es uns selbst im Prinzip auch anbeten. Johannes sagt es auch so deutlich im Evangelium, da sagt er, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Ja, aber so wunderbar ist. Und er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und so ging es jedem von uns. Wir wollten ihn einfach nicht haben. Und trotzdem hat Gott geliebt. Und trotzdem hat er diesen Schritt getan. Und trotz des Widerstandes, den er von uns erhalten hat, hat er trotzdem geliebt. Ja, nicht, dass wir ihn zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott hat diesen ersten Schritt gemacht. Gott hat den Anfang gemacht, obwohl wir ihn abgelehnt haben. Und was hat er gemacht? Er hat seinen Sohn, seinen einzigen, seinen kostbaren, seinen wertvollen Sohn gesandt. Als was? Als Sühnopfer für unsere Sünden. Und ich meine, viel deutlicher kann Johannes diesen Kontrast gar nicht mehr machen, oder? Viel deutlicher kann er gar nicht sagen, wie dieser eingeborene Sohn, der Herrliche, der Habende, der in ewiger Vergangenheit ihn alle angebetet haben, alle Engel. Und er hatte alles, was er wollte. Und er war in dieser perfekten Liebe und Einigkeit mit dem Vater. Dieser König nun kam auf die Erde. Und er wurde abhängig von einer Maria und einem Josef. Und er hat gelebt und er hat gelitten im Leben und auch im Sterben. Und wofür ist er gestorben? Für unsere Sünden. Und das ist die Betonung. Es ist unsere Sünde, die das überhaupt nötig gemacht hat. Unsere Sünde, die uns getrennt hat und unsere Sünde, die überhaupt das Problem erschaffen hat, weswegen Christus kommen musste. Und er benutzt dieses Wort hier, Sühnopfer. Und ich weiß nicht, ob wir alle so genau irgendwie eine Vorstellung haben, was Sühnopfer ist. Es kommt im Alten Testament, vor allen Dingen in den ersten 5 Büchern Mose, ziemlich häufig vor. Aber im Testament kommt diese Form, dieses Sühn, wenn man im Deutschen nachschaut, nur 4-mal vor. Jetzt könnte man sagen, okay, hier einmal und bestimmt die anderen 3-mal im Hebräerbrief. Aber wird euch vielleicht ein bisschen überraschen. Einmal kommt es im Römerbrief vor, einmal kommt es im Hebräerbrief vor und 2-mal in 1. Johannes. Wir hatten es schon einmal gesehen in 1. Johannes 2,2, wo er gesagt hat, dass Christus das Sühnopfer ist und nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Welt. Und geschichtlich in diesem Kontext, was Sühnopfer bedeutete, die Griechen haben das auch gemacht. Sühne hat immer was damit zu tun mit Beschwichtigen von Zorn. Ja, irgendjemand war gerechterweise verärgert über irgendetwas. Und so haben die Griechen irgendwas genommen vom Korn, Getreide oder von den Tieren und als Opfer gebracht zur Sühnung, damit die Götter nicht mehr zornig wären. Und ein ähnliches Konzept haben wir eigentlich auch in Israel gesehen. Ja, und in diesen 5 Büchern Mose wurde dieses ganze Opfersystem eingesetzt und das diente der Sühnung. Es diente der Beschwichtigung des Zornes Gottes. Und schlag mir gerne mal auf Römer Kapitel 3, wo dieses Wort auch vorkommt. Und ich denke, wenn wir das Wort uns mal genauer anschauen, hilft uns das mehr in dem Verständnis von dem, wo Johannes mit uns hin will. Römer Kapitel 3, ab Vers 23, zeigt uns, was dieses Sühnopfer mit sich bringt und was dieser Begriff alles mit sich bringt. Ich lese das kurz ab, Vers 23. Da heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Hier geht es um Strafe. Hier geht es um Gericht. Hier geht es um Gerechtigkeit und um Sünde. Lass uns das alles mal ein bisschen in Reihenfolge bringen. Paulus ist hier an diesem Stelle im Römerbrief dabei, gerade alle zu verurteilen. Die Juden, die Griechen und allen zu zeigen, dass sie unter der Sünde sind. Dass wir alle das Gesetz Gottes übertreten haben. Und als solche eine ewige Strafe in der Hölle uns erwartet. Und worin besteht diese Strafe? Was wird geoffenbart vom Himmel her gegen alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen? Gottes Zorn. Und deswegen brauchen wir ein Sühnopfer. Denn wir sind gerechterweise verurteilt. Und jetzt fragst du vielleicht, warum kann Gott, wenn er doch Liebe ist, uns nicht einfach alles vergeben? Warum kann Gott nicht da sitzen und sagen, ich liebe euch so sehr, ich habe Barmherzigkeit und ich habe Güte und ich vergebe euch einfach? Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Gerichtssaal und jemand wird angeklagt, weil er 20 Menschen umgebracht hat. Und der Richter sagt, oh, ich bin so voller Liebe und ich bin so voller Barmherzigkeit und du darfst gehen, das ist okay. In uns würde sich doch alles zusammenziehen und wir würden sagen, das ist ungerecht. Derjenige, der andere Menschen bestraft hat, er selber hat Strafe verdient. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott alle seine Eigenschaften gleichzeitig ist. Ja, Gott ist Liebe, ja, Gott ist barmherzig, Gott ist gütig, aber er ist gerecht. Und Gerechtigkeit kann Gott nicht einfach unter den Teppich kehren. Also aus unserer Sünde, aus unserer Übertretung entsteht Strafe. Und diese Strafe besteht in dem Zorn. Und dieser Zorn, der muss gesühnt werden. Der muss beschwichtigt oder bezahlt werden. Das heißt, wir brauchen eine Ausgleichszahlung. Und jetzt die Frage für unsere Sünde, wie hoch ist die Strafe? Sagen wir mal, du hast es geschafft, dein ganzes Leben lang gut zu sein und du hast, also wirklich gut, und du hast nur eine einzige Sünde begangen. Du hast nur einmal gelogen, hast nur einmal nicht die Wahrheit gesagt. Was ist dein Urteil? Ewige Hölle. Und jetzt würden alle aufspringen, oh, das ist doch ungerecht. Eine temporäre Sünde kann doch nicht ewige Verdammnis bedeuten. Lass mich jetzt an einem Beispiel mal kurz klar machen. Wenn wir zum Beispiel einen Schlüssel nehmen, wir gehen raus auf die Straße und wir kratzen einmal auf den Boden. Wie groß ist der Schaden, der entstanden ist? Nicht sehr groß. Wird wahrscheinlich keinem auffallen, ist okay. Jetzt gehst du zu jemand anders hier in der Gemeinde und kratzt einmal ein T-Shirt lang. Ja, je nach T-Shirt ist das dann 10, 20, vielleicht auch 50 Euro, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir raus auf die Straße und kratzen einmal einem Auto lang. Ja, der Schaden wird schon größer, geht schon in die Hunderte. Jetzt kratzen wir einem Ferrari. Der Schaden geht in die Tausende. Meine Lieben, es geht nicht darum, was wir tun. Es geht darum, was wir beschädigen. Und mit unserer Lüge haben wir nicht nur unseren Nächsten geschädigt, sondern haben wir Schmutz genommen, Dreck genommen, haben es Gott ins Gesicht geschmissen und haben gesagt, nein, dich will ich nicht, sondern ich mache es anders. Wir haben den ewigen Gott damit gegen ihn gesündigt. Und weil Gott unendlich ist und unendlich wertvoll und unendlich kostbar ist, deswegen ist auch unsere Strafe unendlich hoch. Und deswegen kommt uns da vielleicht sofort dieses Gleichnis in den Kopf von dem unbarmherzigen Diener. Wir können es nicht bezahlen. Niemals, never ever, können wir irgendwas bringen, um diesen Schaden, der entstanden ist, um ihn zu beschwichtigen, um den Zorn von uns wegzunehmen. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammennehmen, wer oder was kann uns denn sühnen? Wer oder was kann denn für uns eintreten? Wir brauchen einmal einen unendlichen Wert. Wir brauchen etwas, was unendlich kostbar ist. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch einen Hohepriester, der sich mit uns identifiziert. Wir brauchen einen Menschen. Wir brauchen einen Gott Menschen. Wir brauchen Jesus. Und wen hat Gott gesandt? Den Gott Menschen Jesus. Und hier vielleicht noch eine interessante Frage und Beobachtung. Wer stellt dann das Opfer in diesem Fall? Ja, wir haben die Griechen, die haben von ihrem eigenen Herden und ihrer eigenen Ernte das Opfer gebracht. Die Israeliten ebenso aus ihrem eigenen, was sie hatten. Und was haben wir getan? Welches Opfer haben wir gebracht? Keins. Gott selbst. Gott selbst hat das Opfer bestimmt. Gott selbst hat dieses Opfer gesendet. Gott selbst hat dieses Opfer, an diesem Opfer die Strafe vollzogen, um für uns zu sterben. Ja, und das ist das wunderbare Bild der Dreieinigkeit in unserer Rettung. Der Vater, wir haben es gerade im Römerbrief gelesen, bestimmt das Opfer. Der Vater sendet das Opfer, wie wir in 1. Johannes gesehen haben. Der Sohn gibt sich selber hin nach Epheser 5,2, wo er sagt, und Christus sich selbst hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu Gott für unsere Sünden. Und Gott nimmt seine eigene Strafe auf sich. Gott nimmt seine eigene Strafe auf sich, um uns zu retten. Und das ist Liebe. Ja, Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Vergebung unserer Sünden ging auf Gottes Kosten. Es war umsonst, aber es war nicht kostenlos. Es hat Gott etwas gekostet. Lass uns zurückgehen zu 1. Johannes und nochmal kurz Revue passieren, was wir jetzt hier alles gesehen und mitgenommen haben. Wir haben einmal gesehen, dass die Liebe proaktiv ist. Gott hat diesen ersten Schritt gemacht. Gott ist rausgegangen und hat diesen ersten Akt der Liebe begonnen. Trotz dessen, dass er Abstand, Ablehnung und Widerstand erhalten hat. Und er hat das Beste gegeben. Er hat nicht nur ein bisschen gegeben, um irgendwie irgendwas zu machen, sondern er hat das Beste gegeben. Er hat geopfert. Das heißt, es kostete ihn was, diese Rettung zu bewirken. Und er hat geliebt und gegeben, ohne in Erwartung irgendwas zurückzubekommen. Er hat gegeben, um zu segnen, um dem anderen zu dienen. Und was können wir jetzt hier sehen im Kontrast zu der Liebe, die uns durch die Welt immer wieder gesagt wird? Liebe ist eine Entscheidung. Liebe hat nichts damit zu tun, dass Gott sich irgendwie gefühlt hat und oh, dass wir so toll gewesen wären und oh, ich fühle mich gerade danach und deswegen mache ich das. Gott hat sich entschlossen und es hat ihn viel, viel, viel gekostet, dass wir gerettet sein dürfen. Und so müssen wir das auch sehen, dass Liebe proaktiv ist, rausgeht und nicht erwartet, dass sie etwas zurückbekommt. Es kostet etwas. Und dennoch ist es genau das, was wir annehmen müssen und verstehen dürfen durch sein Wort, dass wir eben genauso lieben sollen. Nicht wie die Welt uns das vorgibt, dass wir lieben sollen, sondern dass wir selber uns auch aufopfern und etwas geben. Ja, und das bedeutet eben vielleicht auch euer Geld oder euer Zeug. Ja. Johannes hat schon gesagt, liebt nicht die Welt, noch die Dinge, die in der Welt sind. So gefährlich, wenn wir an diese Dinge uns festklammern. Weil wenn wir das machen, was machen wir dann nicht? Oder was fällt uns dann schwieriger, unseren Nächsten zu lieben, oder? Weil wir unser Zeug mehr lieb haben wollen. Aber Johannes sagt, lieb nicht dein Zeug, sondern gib es deinem Bruder. Wenn er es braucht, gib es ihm. Und erwarte auch nicht, dass es irgendwie in vielfältiger Weise wieder zurückkommt. Das ist vielleicht die schwierigste Frage für mich und für uns. Lieben wir so? Wenn uns diese Punkte vor Augen führen, lieben wir so? Ist das unsere Gesinnung, wenn wir an unseren Nächsten denken? Dass wir geben, dass wir proaktiv agieren, dass wir das Beste geben, dass es uns etwas kostet und dass wir diese Kosten gerne auch in Kauf nehmen. Wir sollen unseren Bruder lieben, weil uns diese Liebe widerfahren ist. Gott hat es dir gezeigt und nicht nur gezeigt, sondern es an dir wirken lassen. Wir sind so geliebt und so gerettet worden. Und deswegen geht er weiter in Vers 11 und wir schauen uns den letzten Grund an, warum wir unseren Bruder lieben sollen. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ja, wenn Gott uns so geliebt hat. Wir haben gerade diese Punkte gesehen, wie das war, dass Gott uns geliebt hat. Ja, Gott, der Herrliche, der Allmächtige Gott, hat uns so geliebt. Er hat sein höchstes Gut gegeben, um für dich zu sterben. Und so sind wir es nun schuldig, einander zu lieben. Und auch hier wieder die Gefahr, wenn wir Johannes aus dem Kontext nehmen, wenn wir Johannes jetzt isolieren und ihn jetzt hierauf festmachen würden wollen, dann könnte man doch jetzt wieder sagen, ah, okay, also doch wieder, Gesetzlichkeit. Ein neues Gebot, ein neues Gesetz, wir sind es schuldig, deswegen tun wir es. Ja, wir tragen jetzt eine Last und eine Schuld und mit der lieben wir jetzt unseren Nächsten. Ja, wenn ihr euch vorstellt, irgendwie, wie das aussehen würde, wenn ich zu meiner Frau zum Hochzeitstag gehen würde und ihr einen Blumenstrauß gebe und sage, hier, ich muss es machen, alles Gute zum Hochzeitstag. Das wäre kein Ausdruck von Liebe, oder? Aber wie Johannes es hier benutzt, diese Schuld, ist anders zu verstehen. Johannes, es ist keine logische Schlussfolgerung in dem Sinne, diese Schuld jetzt zu tragen. Es ist mehr ein moralischer Gedanke. Wie kann ich denn mit einem neuen, wiedergeborenen Herz, was in Liebe getränkt ist, was ja aus dieser Natur kommt, wie kann dieses Herz all das sehen, all das hören, all das verstehen, was Gott für uns getan hat und nicht dann auch in Liebe reagieren? Und die Liebe weitergeben. Es ist mehr oder weniger eine moralische Schuld. Und ich finde, Paulus beschreibt es sehr schön im 2. Korintherbrief. Ich lese kurz vor, Kapitel 5, Vers 14. Da sagt er, denn die Liebe des Christus drängt uns. Und in anderen Übersetzungen kontrolliert uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Diese Liebe, sie drängt Paulus dahin zu, andere zu lieben und ihnen das Evangelium zu bringen, was auch eine Form der Liebe ist. Ja, es ist Gottes Liebe zu uns, die rausgeht und andere liebt. Und das ist das, was er mit Schuldigsein meint. Ja, nochmal, es ist nicht präskriptiv. Johannes gibt uns hier keine Aufforderung und keine, ihr müsst das und da, sondern er beschreibt es und er sagt uns, seht es euch an. Könnt ihr denn irgendwie anders, als jetzt auch deinen Nächsten zu lieben? Und um vielleicht dieses Konzept und dieses Wort hier von diesem Schuldig noch besser zu verstehen, lasst mich kurz drei Bibelstellen vorlesen, wo das in ähnlicher Art und Weise gehandhabt wird. Einmal in Johannes 13, 14, das ist dieses Beispiel von dem Füßewaschen, da sagt Jesus, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Ja, Jesus hat geliebt, ohne Erwartung was zurückzukriegen, ohne Schuld aufzugeben. Und trotzdem sagt er hier, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Im Römerbrief 15, Vers 1 sagt Paulus, wir aber die Starken haben die Pflicht, sind es schuldig, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Ja, auch hier, nur weil man stark ist, bedeutet das nicht logisch, in der logischen Schlussfolgerung, dass den Schwachen helfen muss. Aber wenn wir dieses neue Herz haben, und Gott sehen und verstehen in dieser Liebe, dann ist es unsere Pflicht in einer gewissen Art und Weise. 1. Johannes 2, 6 sagt er auch, hat mir schon in anderen Predigten gesehen, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn wir das sehen, führt es uns und drängt es uns dazu, genauso zu lieben. Und jetzt sagst du vielleicht, boah, aber ich kann nicht. Das ist zu schwer, das ist zu hart, ich kann einfach nicht. Ja, dann verstehe, dass Gott niemals ein Gebot gibt, was du nicht halten kannst. Gott legt dir nichts auf, was er nicht durch seine Natur, durch seine Befähigung für dich geben will. Du kannst es. Und du musst nicht jetzt explodieren und alles sofort machen. Es ist ein Wachsen in Christus. Und es ist ein stetiges Wachsen dahin. Deswegen, wenn du an diesen Punkt kommst und sagst, ich kann es nicht aus mir, ja, das ist richtig. Du sollst es auch aus ihm tun. Deswegen ist auch immer wieder unser Aufruf und unsere Ermutigung, auf ihn zu schauen, sich von ihm und von seinem Wort ermutigen zu lassen. Und wenn du sagst, oh, das ist mir zu anstrengend, ja, dann es ist wirklich aus dem Fleisch nicht möglich, es zu tun. Die Werke des Fleisches enthalten keine Liebe. Ja, bete, wende dich zu ihm, vertraue auf ihn und schau, dass du auch die Möglichkeit findest, durch Gebet auch zu sehen, wie du den anderen lieben kannst. Und auch wenn du sagst, es ist zu schwer, dann ist es genau das, was Johannes hier sagt. Hol dir diese Wahrheiten in deinen Kopf, jeden Tag, Tag für Tag. Verstehe, was Christus getan hat. Nicht nur diesen Teil hier, sondern den ganzen Ratschluss, den er uns gegeben hat, wer Gott ist. Schau auf ihn und dann dürfen wir dafür dankbar sein, was er für uns getan hat. Wie oft erinnerst du dich an diese Sachen? Wie oft kommt dir das Evangelium in deinen Kopf? Wie oft denkst du darüber nach und meditierst du darüber und reflektierst dein Leben im Licht der Schrift? Ja, und ich bin immer so begeistert davon, was für eine Kraft dieses Evangelium hat. Dieser Johannes, der von diesem Donnersohn hingewandelt ist, diesem Apostel der Liebe. Diese Kraft und das Wandeln im Geist, das kann jedem von uns passieren. Das soll auch jedem von uns passieren. Ja, und wenn wir diese Dinge vor Augen haben und wenn du vielleicht jetzt gerade an eine Streitigkeit denkst oder in einem Konflikt mit jemandem bist oder wenn du dich ärgerst über jemanden, dann ist genau das, was wir machen sollen. Diese Wahrheiten des Evangeliums in unseren Kopf ziehen und darüber nachdenken. Und dann wird es unser Herz, unser Denken und auch im Endeffekt unsere Taten verändern. Und deswegen die Ermutigung für uns, darin uns oft zu erinnern. Und deswegen haben wir auch das Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Wenn du sagst, boah, er hat das aber nicht verdient. Ja, du hast es auch nicht verdient. Keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns hat es verdient, geliebt zu werden. Wir alle haben es verdient, in die Hölle geworfen zu werden. Doch trotzdem hat Christus dich gerettet. Trotzdem kam er für dich und hat dich befreit. Und deswegen können wir auch und sollen wir auch unseren Nächsten, unsere anderen lieben. Ja, und wenn wir zurück an dieses Obergemach denken, wo Jesus die Füße gewaschen hat, ähnliches Beispiel. Ja, Matthäus und Petrus, der Zöllner, ja, der sein Volk ausgenommen hat. Und Petrus, ja, der so explosiv immer war. Die beiden standen sich bestimmt auch nicht immer Auge zu Auge. Aber auch gerade in diesem Moment, wo Jesus gezeigt hat, dass diese Liebe von ihm allen gleichermaßen gegeben wurde, auch Judas, ist so unglaublich. Und deswegen, so sollen wir auch lieben. Ja, wir sollen nach dem Vorbild Gottes lieben, proaktiv, trotz Ablehnung und Widerstand, das Beste geben, opferbereit sein, zu wissen, dass es uns was kostet, geben, um jemanden zu segnen und auch ohne Erwartung. Und auch wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, ist auch dieses Abendmahl immer wieder diese Erinnerung für uns, dass das Kreuz der Ausdruck der Liebe Gottes für uns war. Und in diesem Kreuz kommen alle Eigenschaften Gottes zusammen, aber vor allen Dingen eben auch die Liebe, die er uns gegeben hat. Und wir gehen nicht zu einem Altar, wo wir Christus erneut opfern müssen, jeden Sonntag neu, sondern dieses Sühneopfer wurde ein für alle Mal, wie wir es gesungen haben, gegeben. Und wenn du da stehst mit deinem Brot und dem Wein und nach vorne schaust und dich vor Gott siehst, das ist richtig, du bist in Gemeinschaft mit Gott. Aber weißt du, mit wem du auch in Gemeinschaft bist? Mit dem nach rechts und nach links schaust. Und auch wenn wir im Himmel sein werden und das Abendmahl mit Christus feiern werden, werden wir auch Jesus sehen, das Lamm, ja. Wir werden aber auch nach rechts und nach links schauen und dort wird dein Bruder und deine Schwester ebenfalls sein. Wir werden eine Ewigkeit mit ihnen verbringen. Wir werden eine Ewigkeit bei ihnen und miteinander sein. Deswegen lasst uns anfangen, auch hier einander zu lieben. Und deswegen ist es eine Ermutigung, wie Johannes das hier sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, weil wir das gesehen haben, weil das, was wir im Abendmahl feiern, woran wir uns erinnern, uns widerfahren ist und auch deinem Bruder widerfahren ist. Und deswegen wir auch ihn so leben können und lieben können. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Stelle vorlesen, die das nochmal so in einer Art von Feuerwerk nochmal darstellt. Wie stark diese Liebe ist, die Gott uns gibt. Und wie stark unsere Sicherheit ist, in der wir stehen können. Paulus sagt am Ende vom Römer Kapitel 8, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, wir vermögen alles zu tun durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In ihm ist diese Liebe offenbart und wir dürfen darin leben. Und so lasst uns einander ermutigen. Und ich ermutige auch euch, einander zu lieben. und in diesem Beispiel zu wandeln. Lass uns gemeinsam beten. Großer Herr, wir schauen auf diesen Text, wir schauen auf das Evangelium, wir schauen auf das Kreuz, wir schauen jetzt gleich im Abendmahl auf den Wein und das Brot, was dein Blut und dein Leib repräsentiert. Und wir schauen darauf, dass du diese Liebe an uns erwiesen hast. Du bist Liebe und alles, was du tust, ist Liebe. Und aus dir kommt diese Liebe heraus. Und in dieser neuen Geburt, mit diesem neuen Herzen, dürfen wir nun in dir sein. Herr, bitte befähige uns dazu, zeig uns, Herr, durch deinen Geist, wie wir einander lieben können. Herr, überführe uns dort, wo wir das nicht richtig anwenden, wo wir zu kurz kommen, wo wir knausern, wo wir nicht bereit sind, unser Ego fallen zu lassen. Und überführe uns, Herr, dazu, dass wir dem anderen dienen können und lieben können. Ich bitte dich dafür, dass du uns auch immer wieder von unseren Sünden überführst und auch unseren Lieblosigkeiten überführst. Und ich bitte dich dafür, Herr, dass du uns durch dein Wort und durch die Musik und durch die Lieder, Herr, segnest und stärkst und ermutigst und kräftigst, Herr, zu lieben und nach deinem Wort zu leben und gehorsam zu sein. Im Namen unseres Erretters und unseres kostbaren Guts, unserem höchsten Erlöser, bete ich. Amen.